Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz mit einer neuen Folge unseres Podcasts O du heiliges Geld. Und in der letzten Folge, beziehungsweise eigentlich sogar in den letzten beiden Sessions, da hatten wir uns mit dem Thema Mikrofinanzen, Mikrokredite befasst. Und Basti, du hattest sogar ein recht spannendes Interview geführt in der letzten Folge.
Ja, auch ein herzliches Willkommen meinerseits. Ja, das stimmt, Alex. Ich durfte letzte Woche mit Caroline Gutmann, der aktuellen Geschäftsführerin von Eukokredit Bayern, sprechen. Und wir haben uns nochmal so ein bisschen, aus der näheren Perspektive mit Leuten einfach, die sich da ja ganz intensiv mit beschäftigen, die auch wirklich Kredite vergeben, unterhalten. Und ich habe auch nochmal ganz, ganz viele gute Einblicke bekommen, einfach für mich auch nochmal, was Mikrofinanzen eigentlich alles sein können und wie man Mikrofinanzen richtig macht und wie die Welt da draußen gerade aussieht. Ich fand es mega spannend und für alle, die es noch nicht gehört haben, herzliche Einladung, das natürlich gerne noch nachzuholen.
Ja, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön an Caroline Gutmann von Eukokredit für diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen. Also liebe Caroline, vielen, vielen Dank.
Genau, aber Alex, auf unserem Insta-Account, da muss ich mal kurz zwischengrätschen, habe ich auch nochmal was gesehen. Du hast irgendjemanden getroffen und hast da einfach wild rumgepostet quasi. Und was war denn da los?
Ich hatte die große Ehre, Frau Dr. Martha Binder kennenlernen zu dürfen. Und sie ist Botschafterin von Opportunity International. Das ist eine christliche Hilfsorganisation, die genau in diesem Bereich soziale Mikrofinanz tätig ist. Von daher hat das eigentlich inhaltlich perfekt gepasst. Und sie hat dann erzählt von ihrem Engagement, was eigentlich einen sehr traurigen Hintergrund hat, nämlich ihr Sohn Jan Binder, der war mal Pressesprecher von Opportunity International bzw. Opportunity Deutschland, war in Afrika unterwegs, hat in Ghana Interviews und Fotos bei einer Schule gemacht und ist dann kurz vor dem Rückflug im Alter von nur 31 Jahren ertrunken dort in Ghana. Und diese Martha hatte kurz vorher mit ihrem Sohn abgemacht, dass sie als passionierte Radfahrerin, wenn sie mal in Rente ist, quer durch Deutschland fahren wollte, um Spenden zu sammeln, Spender zu besuchen. Und an dieses Versprechen, was sie ihrem Sohn gegeben hat, fühlt sie sich auch heute noch gebunden. Und so unterstützt die frühere Kinderärztin Opportunity International bis heute als Botschafterin. Und jetzt, Basti, halt dich fest. Seit 2013 hat die heute 75-Jährige über 25.000 Kilometer abgerissen und sammelt so mit ihren Spendentouren Gelder für Microschools in Ghana, eben das Land, wo ihr Sohn ums Leben gekommen war.
Mega, mega Respekt. Aber mal eine richtig doofe Frage. Was sind Microschools? Also Mikrofinanzen haben wir ja schon besprochen, aber was sind Microschools?
Ja, Microschools sind Privatschulen, die auch durch Mikrokredite ins Leben gerufen oder unterstützt werden. Aber nicht, wie man jetzt meinen könnte, dass, also wenn ich das jetzt so sage, das waren Ihre Worte, nicht für verzogene Kinder reicher Eltern Privatschulen, ja, sondern letztendlich Privatschulen gerade für die arme Bevölkerung, damit die Kinder eben nicht in Klassen mit 70 bis 100 Kindern sitzen müssen, wie es in staatlichen Schulen der Fall ist. Und damit sie eben wirklich auch lesen, schreiben, rechnen lernen und nicht wie viele Kinder aus diesen staatlichen Einrichtungen die Schulen dann als Analphabeten verlassen. Und ein letzter Gedanke vielleicht noch zu diesem Thema Opportunity International. Da kann man kein Geld anlegen in Mikrofinanz, sondern man kann Geld spenden und Opportunity gibt dann die Spendengelder in Form von Mikrokrediten weiter. Und was ich daran eigentlich ganz charmant finde, das Geld bleibt quasi auch nach der Rückzahlung eines Kredits in diesem Kreislauf und muss nicht wieder an einen Investor ausgezahlt werden, sondern es bleibt und kann als neuer Kredit weiterhin Segen bewirken. Und für mich war dieser Bericht von Martha an diesem Abend einfach nochmal eine wunderbare Ergänzung ja, zu dem, was Caroline erzählt hat, was wir vorher schon erzählt haben. Und es zeigt mir einfach, dass soziale Mikrofinanz, wenn man es intelligent angeht, wirklich ja, ein super Instrument ist.
Mega stark. Also vielen, vielen Dank dir, Alex, auch nochmal für den Nachtrag. Und natürlich auch an Martha. Das ist ja schon einfach ein großes Glaubensvorbild. Ne? Und also mega, mega spannend. Ich habe auch schon mal ein bisschen rumgegoogelt und für alle, die das auch noch machen wollen, herzliche Einladung. Schaut euch das an, was Martha da alles schon erlebt und gemacht hat. Ihr findet Martha, aber ohne TH und also quasi nur mit T quasi, also Martha Binder und da einfach auf Suchen drücken und dann findet ihr ganz, ganz viele wertvolle Infos nochmal und ist mega beeindruckend einfach.
Ja, also echt eine super starke Frau.
Mhm. Und Alex, starke Frau, das ist ja, ich sag mal, Steilvorlage für heute, hätte ich jetzt gesagt, weil das ist ein gutes Stichwort. Wir sind heute nämlich nicht zu zweit. Es klingt verrückt, aber es ist so, Wir sind nämlich zu dritt.
Genau, und wenn ihr unsere letzten Folgen gehört habt, dann kennt ihr die dritte Person sogar schon so ein bisschen. Und es ist, also Michi, jetzt kannst du gerne wieder so ein bisschen spannungsbogenfördernde Hintergrundmusik einblenden. Es ist Lilly Heinze. Lilly, herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast.
Hallo lieber Alex, hallo Basti, ich bin froh hier zu sein und danke.
Ja, Lilly, wir sind mega, mega, ober, super, truper, glücklich und froh, dass du dass du jetzt einfach hier bist, dass du uns unterstützen magst, dass du die ganze Bibelfinanz-Zukunft quasi mitentwickeln wirst und das ist richtig, richtig cool. Und wir haben uns ja letztlich dank der sozialen Medien kennengelernt, dank Instagram, und das ist so verrückt einfach, wie gut das zusammenpasst und was wir jetzt da auch schon in den ersten gemeinsamen Dingen einfach erleben durften, und wir freuen uns einfach wirklich sehr, gemeinsam an diesem Thema Bibelfinanz einfach arbeiten zu dürfen und da noch mehr gemeinsam rauszuholen.
Ja, definitiv, Lilly, eine mega starke Ergänzung für unser Team. Ich bin ja eher so der nüchterne Faktenmensch von uns, ja, der einfach auch gerne in der Bibel recherchiert, schaut, was gibt's da für Finanztipps für uns. Ja, und Basti, du gerade mit deinem Werdegang auch und der praktischen Erfahrung von uns, du kennst die Sorgen und die Gedanken der Mandanten nicht besser als irgendein anderer hier von uns aus der Praxis. Und jetzt kommt Lilly einfach nochmal von einer ganz anderen Seite dazu. Aber bevor ich das jetzt alles über dich erzähle, Lilly, sag doch mal selbst, wo liegen deine Stärken? Und ja, wo kannst du uns eben skizzierte Testosteronburschen vielleicht ein bisschen ergänzen?
Ja, also Alex, aufgrund deiner nüchternen Fakten und auch deiner Praxiserfahrung, Basti, bin ich ja überhaupt ins Umdenken für meine eigenen Finanzen gekommen. Deswegen seid ihr für mich ja jetzt schon ein starkes Team, auch ohne mich erstmal. Als Ergänzung würde ich mich vielleicht eher so sehen, dass ich einen neuen Blickwinkel bekomme oder vermittle im Hinblick auf Finanzen. Das heißt, ich habe in Richtung Wirtschaft oder Finanzen ja nicht studiert, so wie ihr beide, sondern habe durch praktische Erfahrungen in meinem Unternehmertum 10 Jahre lang gelernt, was das bedeutet, also Learning by Doing. Und ich glaube, ich bin auch eher so der Mensch, der aus dem normalen Alltag heraus einfach Finanzen sieht und mit denen gut umgehen möchte. Dann bin ich natürlich auch aufgrund meiner natürlichen Neigung sehr daran interessiert, an Menschen zu arbeiten oder an der Seele des Menschen zu arbeiten, und auch durch die Ausbildung, die ich derzeit noch absolviere als Seelsorgerin und Lebensberaterin, bin ich sehr stark in diesen inneren Werten interessiert und auch an den Ursachen von unseren Lebensbildern. Ja, und zuletzt natürlich kommt die weibliche Aspekte dazu. Ich mag keine Klischees von Mann und Frau, aber in Bezug auf euch beide Männer wäre das natürlich vielleicht mehr so dieses menschennahe, das herzensorientierte, so erlebnisreiche Beziehungsding zu Gott, Mensch und auch Geld.
Mega, mega, mega schön. Lilly, ich finde das unglaublich cool, und ich glaube auch, du bist eine unglaublich großartige Ergänzung einfach für Alex und mich. Das ist, und ich glaube auch, dass man, also man das Finanzthema, das, man könnte ja irgendwann meinen, wir sind irgendwie mit allem durch, aber es gibt ja von allem irgendwie auch immer ganz viele facettenreiche Ansichten und Sichtweisen. Und da finde ich es unglaublich schön, einfach mit dir auch eine Frau mit im Boot zu haben, ohne auch Klischees jetzt hier irgendwie vorhalten zu wollen oder irgendeine Quote irgendwie einfordern zu wollen. Aber ich finde das mega, mega schön. Und ich glaube auch nochmal, dass wir auch an manchen Themen nochmal ganz andere, ja, ich sag mal, ganz andere Facetten irgendwie entwickeln werden und sehen werden. Und das wird richtig, richtig gut. Und ich bin voller Vorfreude. Und uns ist es ja auch ein unglaubliches Anliegen. Wir wollen ja nicht nur irgendwie Wissen vermitteln. Wir wollen nicht irgendwie, da gibt es unglaublich viele coole andere Finanzbücher und Finanzpodcasts, wo man Fachwissen irgendwie mitnehmen kann. Da sind wir, glaube ich, die Falschen für. Sondern es geht ja wirklich um dieses große Thema Herzenshaltung. Also wie richte ich mein Herz letztlich auf Finanzen aus? Mit was für einer Motivation betreibe ich manche Dinge? Auch egal, ob es in der Investition oder mit den Schulden oder warum gehe ich arbeiten? Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, und uns geht es ja wirklich primär darum, herauszufinden einfach, was will Gott eigentlich in unserem Leben bewirken, und sind wir irgendwie auf Kurs? Und da freue ich mich sehr, mit dir noch ganz, ganz, ganz viel erleben zu dürfen.
Und Lilly, wo wir jetzt hier gerade noch so unter uns quasi sind, hast du vielleicht zum Start noch Fragen an Basti oder mich?
Ja, so ganz unter uns. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ich euch gerne fragen würde. Und Alex, ich würde dich mal gerne fragen, was du an Unterschieden siehst im Mindset über Finanzen bei Männern und Frauen? Siehst du da Unterschiede oder gibt es gar nicht so viele? Zum Beispiel habe ich von jemandem gehört, dass Frauen bessere Anlegerinnen sind bei Aktien und Co. Stimmt das?
Puh, da steigst du hier gleich mit einer richtig schweren Frage ein zu Beginn.
Also, ja, genau.
Ich glaube, bezüglich des Mindsets würde ich sagen, gibt es keine klassischen Unterschiede bei Männern und Frauen, die sich da so durchziehen. Ich denke vielmehr, je nachdem, womit ich mein Mind quasi fütter, wird einfach mein Mind dann entsprechende Entscheidungen logisch finden und dann auch so treffen. Ja, also wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag YouTube-Videos höre und schaue, in denen ETFs als das Geilste dargestellt werden und Fondsmanager nie und nimmer ihr Geld wert sind, wenn das auf mein Mind ja einströmt, dann werde ich auch entsprechende Entscheidungen treffen und nicht die Sache vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Und da ist es egal, ob ich Mann oder Frau bin. Aber ich glaube trotzdem, es gibt so ein paar Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil Gott hat uns einfach verschieden geschaffen. Alles andere wäre, glaube ich, ein fataler Irrtum, wenn man wirklich behauptet, Männer und Frauen wären komplett identisch und es gäbe keine Unterschiede. Und da sind wir Männer schon eher die Kopfmenschen, ja, die auf Zahlen schauen. Was kostet das Ganze? Was bringt mir das? Und Frauen, so erlebe ich es eigentlich, sind schon eher, dass sie aus dem Bauch heraus entscheiden. Vielleicht könnte man jetzt auch fromm sagen, sie lassen sich eher vom Geist leiten und ihr Verstand steht ihnen nicht so im Weg wie bei uns Männern vielleicht das ein oder andere Mal. Aber natürlich trifft das auch nicht auf jeden Mann und jede Frau zu. Es gibt da auch Unterschiede, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das schon so zwei Richtungen, in die es gehen kann. Also die Klischees sind da nicht ganz ohne Grund, so wie sie sind. Aber auch das ist mir wichtig. Ich finde es einfach super, dass wir da unterschiedlich sind, Männer und Frauen, ja. Und ich möchte auch nicht müde werden, das zu betonen. Gott hat uns unsere Ehepartner eben nicht gegeben, um uns zu ärgern oder gar zu quälen, ja, sondern damit wir uns ergänzen. Und ich glaube einfach, wenn Männer ihre Fakten und Frauen ihre weichen Faktoren zusammenbringen in so eine Finanz- oder Investitionsentscheidung, dann werden einfach viel, viel bessere Entscheidungen getroffen werden, als wenn jeder alleine vor sich hinwurschtelt. Also von daher, Lilly, ich würde jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass Frauen per se die besseren Investorinnen in Aktien sind, aber Männer eben auch nicht, ne? Sondern ich glaube, gemeinsam können wir die wirklich guten Entscheidungen treffen. Und was mir noch durch den Kopf geht, wenn du nach Unterschieden auch gerade im Mindset fragst, ich glaube, wichtig ist, dass wir erkennen, auch gerade wenn es um Prägung von Kindern geht, dass wir einfach häufig in unserem Alltag unterschiedliche Rollen haben als Männer und Frauen. Das kann klassisch sein, muss aber nicht. Aber wenn Kinder zum Beispiel einfach primär mit ihren Müttern einkaufen gehen und sehen, wie Mama Geld ausgibt, dann prägen Mütter an diesem Punkt deutlich mehr einfach als Väter. Weil Väter nicht, bei uns zumindest hier ist es so in der Familie, meistens geht meine Frau mit den Kindern einkaufen. Das heißt, Kinder sehen mich weniger beim Geld ausgeben. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Rollen sollten uns einfach bewusst sein, wenn wir unseren Kindern den Umgang mit Finanzen vermitteln wollen und auch gucken, wo sind wir da Vorbilder. Aber das wäre wahrscheinlich genug Stoff für eine eigene Folge, wenn wir das fast aufmachen würden.
Ja, danke, Alex, das stimmt. Ja, ich überlege gerade, also du meinst mit Rollen unsere Aufgabe im Alltag oder wie jeder sie ja erfüllt, ja? Ja. Weil mir gerade auffällt, dass ich tatsächlich seltener mit meinen Kindern einkaufen war als mein Mann. Und dafür haben meine Jungs mich aber als Unternehmerin sehr stark erleben dürfen, weil ich von zu Hause aus selbstständig war. Und die haben mich ganz oft im Büro gesehen oder auch in meiner Werkstatt, wie ich da gearbeitet habe. Und einer meiner Söhne sagte einmal zu mir, warum hast du dir nur so einen harten Job ausgesucht? Und dann habe ich ihm aber erstmal erklärt, dass sein Papa auch einen harten Job hat, nur dass er ihn halt nicht sieht, weil er auswärts arbeitet und deswegen sich das schwer vorstellen kann.
Da fällt mir gerade auch noch was zu ein. Die Martha, bei der ich zum Vortrag war, die war Kinderärztin und hat mit krebskranken Kindern in der Uniklinik in Münster gearbeitet. Und da meinte auch eine, auch gerade wenn es dann um Gespräche geht mit Kindern, mit Eltern, ob das nicht auch ein harter Job war. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo du sagst, Mensch, du hast dir aber einen harten Job ausgesucht. Wo ich dachte, boah, das stelle ich mir auch nicht leicht vor, in so einer Situation mit Kindern zu arbeiten. Und dann sagte sie eben auch, das fand ich sehr beeindruckend, eigentlich gibt es keine harten und leichten Jobs. Es gibt nur Jobs, die ich gut mache. Und dann ist jeder Job nicht einfach, wenn ich es ernst nehme. Und das fand ich auch ein klasse Zitat.
Das ist voll gut. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Basti, ich habe dann auch an dich noch eine Frage.
Ui, okay.
Was hast du in deinem Berater oder in deinem Coach-Job, in deiner Funktion als Berater und Coach eigentlich erlebt? Oder wo durftest du auch so für dich lernen, wo Männer und Frauen oder Eheleute sich ergänzen in ihren Entscheidungen, was Finanzen angeht?
Also mal anders ausgedrückt, ich würde erstmal sagen, also ich habe relativ viel auch gesehen, wo sie sich nicht ergänzen und dafür ganz viel für mich abgeleitet, was man anders machen muss. Also ich bin immer wieder Mandanten begegnet, die, wo wirklich auch die Rollenverteilung irgendwie recht klar war. Also er oder sie auch, also ganz oft auch wirklich die Frau kümmert sich um die Finanzen und er führt seine eigene Arztpraxis oder wie auch immer. Und da habe ich gemerkt, das ist einfach nicht so cool, ehrlich gesagt. Also wenn der eine so gar keinen Blassen von den Finanzen hat, dann ist das meistens, dann ist das einfach meistens doch sehr erschreckend quasi. Wenn es auch mal nicht läuft oder wenn mal Investitionen auch schief gehen oder wenn Erwartungen irgendwie nicht so wirklich klar kommuniziert sind. Und deswegen ist meine große Lernkurve ist wirklich, dass man als Familie oder als Ehepaar Finanzen einfach gemeinsam entscheiden muss und gemeinsame Entscheidungen treffen muss. Und dann ist es auch oft so, dass, und das fand ich ganz spannend, auch deswegen muss ich da gerade nochmal ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast mit den Frauen quasi. Also es ist schon so, dass manchmal schon so manche Frauen, merke ich schon, die sind so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen genügsamer. Das ist für uns Männer manchmal ganz gut und hilfreich quasi und manchmal auch aus dem Bauch heraus gar nicht genau erklären können, warum manche Investitionsentscheidungen einfach gerade nicht passend scheinen, aber einfach keinen Frieden drüber haben. Und meistens war es dann schon sehr weise, auf das zu hören, was die Frau einem mitgibt quasi oder mit in die Waagschale geworfen hat in dem Entscheidungsprozess. Und natürlich lassen sich aber auch gemeinsam ja Entscheidungen viel leichter tragen, wenn es auch mal herausfordernd wird. Also weil nicht jede Entscheidung ist immer super, super easy. Und das ist natürlich schon viel cooler, wenn man einfach als Familie, als Ehepaar gemeinsam finanzielle Entscheidungen getroffen hat.
Danke, das ist gut.
Lilly, jetzt möchte ich dir aber auch noch eine Frage stellen.
Bitte.
Ich weiß ja von dir, dass das Thema Identität in Christus dir ganz besonders am Herzen liegt. Und magst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Und vor allem, was ich jetzt auch spannend finde, das ist dann eigentlich die Frage, was hat das für Auswirkungen auf deinen Umgang mit Finanzen? Identität in Christus.
Ja, das ist wirklich mein Herzensthema, denn ich glaube, es beginnt immer im Herzen, was wir leben und wie wir leben. Und das beginnt im Kindesalter. Das ist einfach so. Wir werden im Elternhaus geprägt oder etwas Ähnlichem wie einem Elternhaus. Wir ziehen daraus Schlüsse und das wird dann zu unseren Glaubenssätzen. Also zum Beispiel, wenn ich im Mangel aufgewachsen bin, ja, also dieses im Mangel, meine Eltern das an mich auch so kommuniziert haben und ich das auch angenommen habe, dass es so ist, werde ich im Erwachsenenalter wahrscheinlich auch so leben. Ich werde zum Beispiel immer denken, ich habe zu wenig oder mein Gehalt ist zu niedrig oder unsere Wohnfläche hat nur 150 Quadratmeter, ich bräuchte 250. Ja. Ich kann mit so einer Einstellung leben und denken, das wäre normal, so zu denken. Und dann kann sich aber eine Art Bitterkeit oder Trauer oder Lustlosigkeit am Leben einschleichen und ich verschwende damit Energie, ohne es sogar zu bemerken. Ja? Aber das Gute ist, ich kann umdenken. Das heißt, ich kann neue Glaubenssätze annehmen und im Fall zum Beispiel des Mangeldenkens wäre das, also der Gegensatz dazu wäre, alles gehört mir, weil ich einen Vater im Himmel habe, der das Größte in diesem Universum ist. Ja, das wäre so ein Fall. Das steht zum Beispiel in Lukas 15, Vers 31, da erzählt Jesus eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da sagt der reiche Vater zu seinem älteren Sohn, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und ich glaube einfach, dass Gott auch so mit uns unterwegs ist. Das kann ich annehmen, glauben und leben.
Richtig gut. Also Lilly finde ich unglaublich schön. Ich glaube, das ist ja auch das, was wir in all den Folgen bisher irgendwie versucht haben, auf den Punkt zu bringen, dass wir, wenn es um Finanzen geht, geht es wirklich erstmal um mein Herz und diese Rollenverteilung einfach, wer ist Gott, wer bin ich und was ist meine Aufgabe, was ist seine Aufgabe. Und da hast du was unglaublich Weises einfach gerade gesagt. Aber wie würdest du, Oder andersrum, Lilly, gibt es irgendwie praktische Herangehensweisen irgendwie, an die du denkst, die du bei diesem Umdenken irgendwie festhalten würdest oder benennen würdest, die man anderen mitgeben würdest?
Ja, ich denke, es gibt viele verschiedene gute Ansätze. Ja, das kann man auch alleine machen, aber ich glaube, mit Hilfe geht es oft besser. Ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Denken einfach entdeckt, wow, das sind Glaubenssätze, die haben nur eine Teilwahrheit oder sind tatsächlich falsch. Und ich habe mir viele dieser Punkte notiert, also ich habe es wirklich aufgeschrieben. Und neben diese Punkte habe ich dann die Wahrheit aufgeschrieben oder die wahren Aussagen Gottes aufgeschrieben. Und diese Aussagen, die finde ich in der Bibel und im Nachdenken einfach über diese Verse, wo es drin steht. Also wenn ich über diese Aussagen nachdenke und sie in mein Herz dann auch plumpsen, also wenn ich anfange, sie zu glauben, dann passieren noch neue Dinge in meinem Leben, weil ich anders entscheide. Also in diesem Beispiel von vorhin, ja, also mit dem Mangel oder dass ich halt genug habe, habe ich zum Beispiel meinen alten Glaubenssatz aufgeschrieben, ich habe zu wenig Geld. Und da wurde ich ein bisschen genauer, wo ich zu wenig Geld habe. Zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, ich habe am Monatsende zu wenig Geld, weil da fiel es mir am meisten auf, oh, ich habe viel zu wenig Geld über. Und dann habe ich dann diese Bibelstelle aus Lukas genommen, ich habe darüber nachgedacht und habe ich dann aufgeschrieben, alles, was Gott gehört, gehört auch mir. Und dann durfte ich auch da genauer werden und schreiben, ich habe am Monatsende genug Geld über, weil mir ja alles gehört, was Gott gehört. Also das ist so ein Beispiel.
Und hat sich das dann auch praktisch ausgewirkt, Lilly?
Ja.
Also wenn du vorher erlebt hast, es war nicht genug da und jetzt schreibst du auf, naja, Gott gehört alles, also habe ich auch genug?
Ja, das habe ich da in der Folge, ne, das letzte Mal erzählt, wo ich bei euch war, war das so gewesen, dass ich bin echt durch mein Haus gegangen und mir ist aufgefallen, was ich alles habe. Und ich musste ganz von vorne anfangen, also ich musste zurückgehen und mir erstmal anschauen, was habe ich denn? Und zum Schluss hat sich das tatsächlich verändert und am Monatsende war ja noch ganz viel über, weil ich darüber nachgedacht habe, worum es eigentlich geht. Das ist ein Riesenthema, ja, aber tatsächlich, das cool. Hat sich geändert.
Und mit zu dem Mangeldenken habe ich noch eine Sache, die ich kurz ergänzen möchte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich hier sogar auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Weil manchmal, glaube ich, prägen wir unsere Kinder auch unbewusst, ohne das eigentlich bewusst zu wollen. Ja, und geben ihnen da womöglich irgendwas mit auf den Weg, was nicht gut ist. Und zwar war es bei uns so, dass wenn unser Sohn Nelson sich irgendwelche verrückten Sachen kauft, also aus unserer Sicht verrückt kaufen wollte oder sich von uns irgendwas wünschte, wo wir gedacht haben, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gute Idee ist, dann haben wir eine Zeit lang gesagt, nee, das können wir uns nicht leisten. Was natürlich eine Lüge war, wie Gott mir eines Tages dann klar gemacht hat, denn natürlich könnten wir es uns leisten, aber wir haben es einfach nicht als sinnvoll erachtet. Ja? Und eigentlich steckt hinter dieser Aussage, wir können uns das nicht leisten, was ganz anderes. Und es wäre natürlich dann ehrlicher zu sagen, wir halten das jetzt aus den und den Gründen nicht für gut. Aber es ist auch anstrengender, ne? Wie ihr als Eltern auch wisst. Da ist so eine pauschale Aussage, können wir uns nicht leisten, leicht getroffen, Deckel drauf. Aber es prägt natürlich so ein Kind, weil es immer hört, nee, das können wir uns nicht leisten. Genau in diese Richtung Mangeldenken. So als mir das dann bewusst wurde und Gott mir das klar gemacht hat, wir da auch zusammengesessen haben und gesagt haben, nee, wir müssen das anders machen und jetzt dann wirklich versuchen, altersgerecht zu erklären, warum wir das gerade nicht sinnvoll finden, aber nicht einfach platt sagen, nee, das können wir uns nicht leisten, um eben genau so ein Mangeldenken nicht zu verankern.
Lilly, ich mag jetzt nochmal kurz auf was zurückkommen, also was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast. Also erstmal, Stopp, erstmal danke Alex für deine Ergänzung noch, weil das war auch mega wertvoll. Wenn ich über dieses ganze Thema Lebenslügen nachdenke, wenn ich über so diese, ist ja auch gerade dieses Mindset-Thema ist ja mega omnipräsent quasi hier irgendwo in allen sozialen Medien und so weiter und so fort. Aber wenn es um diese Lebenslügen letztlich, die ich in meinem eigenen Leben irgendwie rumschleppe, finde ich es schön, dass du gerade gesagt hast, du hast es dir aufgeschrieben und hast dann gesagt, okay, und das setzt dir dann für mich voraus, ich muss ja zum einen dann mal wissen, okay, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Also ich muss ja wirklich recherchieren, muss mir darüber Gedanken machen und ich muss letztlich, muss ich diesen Aussagen aber ja am Ende auch noch Glauben schenken. Also es ist ja schön quasi zu sagen, ich will keinen Mangel denken irgendwie oder Monat ist irgendwie, was weiß ich, mein Monat wird jetzt kürzer, so weil dann habe ich ja wieder genug und so, und dann hast du das irgendwo in der Bibel gefunden und dann, aber, und dann muss man dran glauben und reicht das quasi?
Ja, es ist, das hast du richtig erkannt, Basti, natürlich. Also von vorne weg, ne? Ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, wirklich von Gott ausgegeben worden ist. Und ich glaube, dass Gott auch nicht nur ein Gott der Bibel ist oder irgendeiner Kirche oder Institution, sondern sonst hätten halt die Menschen ohne Bibel oder Kirche hätten ja gar keinen Zugang zur Wahrheit, auf diese Aussage hin, die ich gefällt habe. Ich glaube, dass Gott, der uns erschaffen hat, aus dem wir sind und auch zu dem wir hingehen, dass er sich verewigt hat, sage ich jetzt einfach mal in der Bibel. Ne? Und die Menschen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, den Gott der Kirche für sich selber so als Wahrheit anzunehmen, den möchte ich auch einfach sagen, das, was du mit einer Sehnsucht im Herzen assoziierst, wo du dich sehnst nach so einer Ewigkeit, nach etwas Höherem in deinem Leben, das ist Gott, der hat dieses Göttliche in dich hineingelegt, dass du das auch spüren kannst und dich da auch danach sehen kannst. Und ich glaube einfach, dass die Bibel von Gott aus gesehen wie ein Brief an uns ist. Und ja, und darum auf jeden Fall. Also ich muss die Bibel lesen, um sie zu kennen. Es gibt ja auch Apps jetzt dafür, ne? Also wenn du jetzt irgendwie Geld eingibst in so eine App, da erscheinen auch alle möglichen Bibelverse und die kannst du dir auch mal durchlesen, jetzt mal als Praxis da. Und das andere ist, ja, ich muss es glauben. Ich muss es glauben, um es anzunehmen, dass es eine neue Wahrheit in meinem Leben gibt. Und das Gute ist, dass in meinem Herzen ja auch halt Gottes Geist wohnt. Und wenn ich so die Bibel lese, dann habe ich in mir so ein Ja dazu. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber du weißt in deinem Herzen, boah, das trifft mich jetzt, das ist genau richtig. Und darum ist es für mich leicht, daran zu glauben.
Das heißt, Lilly, wenn ich das so richtig raushöre, einfach nur zu sagen, hey, denk positiv, think positive, das alleine reicht's nicht, ja? Denn so eine allgemeine Kritik am Mangeldenken, die gibt's ja auch bei vielen weltlichen Trainern, ne? Also die dann schlaue Motivationssprüche auspacken. Du musst bereit sein, Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Oder du musst nur denken wie ein Reicher und du wirst Reichtum anziehen wie ein Magnet und all diese komischen Dinge, Basti, du hast bestimmt auch da noch was auf Lager.
Der Logo Rockefeller hat gesagt, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Sollte uns auch zu denken geben, Freunde.
Ne? Den fand ich jetzt sogar im Vergleich zu den anderen gar nicht so schlecht. Aber
gar nicht so doof, ne? Genau. Ja, muss man aufpassen. Ne? Ja.
Aber Lilly, nochmal zurück zur Frage. Also ich habe es schon richtig rausgehört, wenn du sagst, einfach positiv denken ist zu wenig, oder?
Ja, ich will dagegen gar nichts sagen. Ich bin selbst ein ziemlich optimistischer Mensch, würde ich sagen. Und ich glaube, positiv denken ist gut. Ja. Für mich gibt es aber Unterschiede zur Bibel, weil die Bibel einfach auf der einen Seite, also sie hat zwei Sachen, die ich super wichtig finde. Das eine ist die Tiefe und die Wahrheit dessen, was die Bibel ausspricht oder was es für Aussagen trifft. Ja, zum Beispiel lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes, also die Bibel, ist lebendig und wirksam. Sie ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt, also übelst scharf. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Und dann kommt's, es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Also ich finde, das ist eine tiefe Aussage über mich selber und über mein eigenes Herz. Und das ist eine steile Vorlage, ja, um die Bibel zu lesen. Genau, und das Zweite ist, dass ich auch glaube, dass Gott aus Liebe solche Aussagen trifft. Also Gott ist die Liebe, er ist Liebe und sein Ziel ist Gemeinschaft mit uns. Er möchte eine Beziehung aufbauen. Und ich glaube, das ist die beste Motivation von jemandem zu jemandem, um etwas Gutes zu tun und zu sagen. Ja, also, weil ich glaube, dass halt beim positiven Denken spreche ich selber, ich bin in dem Moment die größte Instanz, spreche mir selber, der bedürftigen Instanz, gleichermaßen etwas Gutes zu. Und das, ich finde, das hinkt. Ja, also ich kann ja nicht beides sein. Ich kann nicht bedürftig sein und gebend sein. Darum ist Gott für mich diese Gebende, diese höchste Instanz. Und aus ihm kommt ja das alles heraus. Und das Tolle ist, er lebt in mir. Also ich muss nicht weit laufen, um dieser größten Instanz zu begegnen.
Ja, auf jeden Fall. Was mir eben schon so im Hinterkopf rumspukt, Dilly, zum Thema Mangel, positiv denken, positiv bleiben, Hilfe empfangen, ist dieses furchtbare Unwetter, ja, das nur ja wenige Kilometer von dir entfernt, das Leben so vieler Menschen von einem Moment auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt hat. als ich das mitgekriegt habe, dass Menschen, so viele Menschen hier bei uns gestorben sind in Deutschland, ihren materiellen Besitz verloren haben, da war ich echt total geschockt und habe mit den Tränen gekämpft, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Lili, wie geht's dir damit? Also du wohnst nicht weit weg. Du hast erzählt, dass auch Menschen aus deinem direkten Umfeld betroffen sind. Wie geht's dir da?
Ja, es fällt mir sehr schwer, im Moment so ein bisschen fokussiert zu sein, weil ich all das um mich herum sehe. Es ist so, dass meine Schwester davon halt betroffen ist, deren Keller war ganz voll. Und wir haben an dem ersten Abend sind wir dann zu ihr hingefahren und haben versucht, diesen Keller zu retten. Wir haben echt mit Händen und Eimern einfach standen in diesem kalten Wasser, Knie hoch, und haben versucht, halt das Wasser rauszuschöpfen, wo wir einfach nach Stunden gemerkt haben, dass es einfach sinnlos ist. Das kommt nach. Es sinkt ab und es kommt nach. Und die Feuerwehr hat dann auch gesagt, ihr könnt rauspumpen, ihr könnt rausschöpfen. Es kommt hinterher, weil das Wasser nirgendwo mehr ablaufen kann. Und wir haben dann in den nächsten Tagen, wir haben in diese Fluten Decken reingeworfen, Handtücher und dann, um irgendwas zu retten, was wirklich wertvoll war. Und wir haben einfach gesehen, es lohnt sich nicht mehr, und haben das dann einfach in den Fluten stehen lassen. In den nächsten Tagen haben wir halt den ganzen Schrott dann rausgeholt, weil wirklich alles kaputt war. Und ich habe zu Hause die ganze Zeit durchgewaschen, um diesen Schlamm überall rauszukriegen. Es stinkt und die Wäsche fängt an zu schimmeln. Dann habe ich für die Leute gekocht. Und mein Mann ist mal wieder hingefahren, um diese schwere Arbeit zu machen. Und im Vergleich dazu geht es uns, oder halt meine Schwester, auch richtig gut. Die ist auch in den nächsten Tagen wieder halt raus aus ihrem eigenen Haus, um anderen zu helfen, denen es richtig schwer geht, die keine Leute haben, die denen helfen. Und 10, 15 Minuten von uns entfernt, Autofahrt, ist das Ahrtal. Da sind die meisten Menschen gestorben. Und ja, ihr merkt, es fällt mir sehr schwer, da auch irgendwie jetzt so stark zu bleiben. Ich bin an einem Abend bin ich nicht mehr in das Dorf reingekommen von meiner Schwester, weil endlich auch die Feuerwehr kommen konnte. Das ist ja ein gutes Zeichen. Aber ich war so wie eingekesselt und ich konnte nicht mehr raus rein. Bin dann auf Umwegen irgendwie eine Stunde wieder zurück halt gefahren. Und dann bin ich durch die Dörfer gefahren und habe all dieses Leid gesehen, und dann konnte ich einfach nicht mehr. Ich bin einfach weinend da durchgefahren, weil diese Trauer in den Augen der Menschen zu sehen, diese Schockstarre. Ne? Also das dazu. Aber das andere war auch, dass ich in diesen Tagen, glaube ich, noch nie so viel Nähe gesehen habe. Und nach Corona, wo wir alle auf Abstand waren, gefühlt, mit Maske, da hat keiner mehr eine Maske getragen, haben sich Leute umarmt. Es war dann so zweitrangig, ne? Und ich habe gesehen, dass diese Hilfsbereitschaft oder die Liebe zum Nächsten nicht gestorben ist. Und das hat mich so gefreut. Und in all dieser Trauer, in diesem Schmerz, ist das so eine Hoffnung, dass Gott in uns ist. Ja, und dass wir immer noch eine Sehnsucht danach haben, für den anderen da zu sein, dass wir diese Gemeinschaft immer noch wollen. Und das ist einfach unglaublich. Meine Kirchengemeinde hat da von jetzt auf gleich eine Gruppe aufgestellt. Da sind, glaube ich, jetzt um die 500 Leute drin in dieser Gruppe, die helfen und die fragen und hinfahren. Und es ist krass. Ich bin da noch sehr bewegt und bin auch da voll drin.
Gibt es denn, genau, Lili, wo du sagst, deine Kirchengemeinde hat da was auf die Beine gestellt? Wenn jetzt Menschen, die uns zuhören, vielleicht weiter weg sind, aber sagen, wie kann ich helfen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man konkret auch von weiter weg helfen kann?
Ja, danke, Alex. Die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Sachspenden jetzt also halt nicht genug sind, aber wir haben sehr viele Sachspenden, und es wäre echt super, wenn man halt auch Geld spenden würde, vor allem wenn man außerhalb lebt und wirklich keinen Zugang dazu hat, um dahin zu fahren, wäre das super, wenn Menschen einfach Geld spenden. Und die Evangelische Allianz Bonn, die hat ein Konto eingerichtet, da kann man unter den Verwendungszweck Allianz Katastrophenhilfe spenden. Wir können gerne die Kontoverbindung in die Beschreibung des Podcasts auch nochmal reinstellen, und dann könnt ihr wirklich spenden. Das kann man gerne vertrauen, dass das auch gut ankommt. Genau, danke.
Und mir fällt dazu gerade noch ein Vers aus Lukas 3 ein, Lukas 3, Vers 11, wo Jesus sagt, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Und Ich finde es schön, wie du es eben beschrieben hast, zu sehen, dass das ein Stück weit Wahrheit wird, dass Menschen wirklich zusammenrücken und sagen, hey, ich habe hier was, was ich dir geben kann und wie ich dir helfen kann. Ja, das ist einfach schön, wirklich zu sehen, dass diese Nächstenliebe, diese Begegnung nicht unter den Masken gestorben ist, sondern ja, dass wir weiterhin mit Herz und Hand zusammenstehen können.
Ihr Lieben, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir sind schon etwas vorangeschritten und ja, ich habe das Vorrecht, den Abschluss hier zu machen für uns nochmal. Ich mag dir einfach nochmal wirklich, Lilly, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke für dein Herz, dass du auch mit uns teilst. Danke auch dir, Alex. Schön, einfach wieder mit dir auch wieder zusammen zu sein. Ja, ich fand es spannend. Wir haben jetzt vor allem auch mit dem letzten Punkt ja einfach auch nochmal so einen Punkt gehabt, wo wir merken, es gibt ja Leid, es gibt die Aufforderung, dass wir helfen dürfen. Quasi auf der anderen Seite steht und fällt ganz viel mit unserem Herzen, wie wir mit Finanzen umgehen, wie wir Finanzen denken. Ja, wir hoffen einfach wirklich sehr, dass jeder, der uns heute zuhören konnte und wollte, dass hier einfach ein paar Impulse für dich dabei sein durften, die dein Leben irgendwie prägen dürfen. Wir freuen uns natürlich über weitere Zeit mit dir. Du kannst uns gerne auf Instagram folgen oder auch einfach dem Podcast folgen. Wir wünschen dir jetzt von Herzen einen super, super tollen und gesegneten Start ins Wochenende und freuen uns wirklich, also ich zumindest, freue mich richtig, richtig dolle auf all das, was vor uns liegt und auf die ganz, ganz vielen gemeinsamen Podcasts, die noch folgen werden. Und in diesem Sinne eine tolle und gesegnete Zeit und bis ganz bald.
Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.